weil ich dann andere sehe, die halt sowas nicht erlebt haben und so leicht und so schön durchs Leben gehen können, da denke ich mir halt manchmal, ja, das hätte ich irgendwie gerne auch. Auch wenn du so 14, 15, 16 bist, denkst du halt ganz anders über das Leben nach als andere 14, 15, 16-Jährigen. Du hast immer irgendwie eine andere, naja, vielleicht eine andere Tiefe, würde ich sagen. Oder ja, du bist nicht so naiv. Und ich zum Beispiel wollte immer gerne super naiv sein. Also ich wollte gerne so sein und habe mich immer versucht anzupassen und zu gucken, wie verhalten sich die anderen. So will ich mich auch verhalten. Aber wie ich wirklich gedacht habe oder wie ich mich wirklich gefühlt habe, war halt ganz anders. Also wesentlich älter, wenn man das in einem Alter bezeichnen will.
Herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Denise Stellmann. Ihr hört Mach mal lauter, den Podcast der Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung. Für die Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung steht der Mensch im Fokus. Sie leistet Hilfestellung, schließt Versorgungslücken und schafft durch ihre Eigenprojekte gesellschaftliche Sensibilisierung und Aufklärung. In diesem Podcast geben wir das Mikrofon an diejenigen weiter, denen wir unbedingt ganz genau zuhören sollten. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt mit der heutigen Folge und meinem heutigen Gast. Ich spreche heute mit Lena Jensen. Schön, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Wer Lena ist und was sie so macht und worüber wir heute so sprechen werden, letzteres sagen wir euch gleich gemeinsam. Aber Lena, stell dich doch erstmal vor, sag, wer du so bist und was du so machst.
Ja, also ich bin Lena und ich arbeite als Finanzberaterin. Also ja, ich habe damals Jura studiert aufgrund meiner Geschichte und wollte dann, habe dann gemerkt, dass man nicht so viel erreichen kann dadurch und habe dann auf Finanzen mich spezialisiert und arbeite aber auch in der Werbung, also als Content Creator und versuche meine Reichweite für Betroffene sexualisierter Gewalt zu geben und ja, arbeite eigentlich auch da drinne. Und bin selber auch betroffen, also wurde als Kind viele Jahre sexuell missbraucht und versuche für das Thema mehr Reichweite zu bekommen.
An dieser Stelle noch eine kurze Triggerwarnung, die hätte ich vielleicht eingangs schon einmal setzen sollen. Das werde ich verschriftlicht nachholen, was in der Caption steht. Also wir werden über das Thema sexualisierte Gewalt sprechen, unter anderem, wenn ihr das Gefühl habt, es geht euch nicht gut heute oder ihr wollt es irgendwie gerade nicht so richtig hören, dann ist es besser, wenn ihr jetzt vielleicht erstmal ausschaltet. Lena, du warst in diesem Jahr bei Gewalt im Alltag, bei der Gewalt im Alltag-Veranstaltung der Stiftung als Speakerin dabei. Du hast schon gesagt, du bist auch, ja, du machst Aufklärungsarbeit zu dem Thema sexualisierte Gewalt. Ich habe mich ein bisschen mit deinem Instagram-Profil beschäftigt, allerdings nicht bis ins Detail, weil ich natürlich auch einfach ganz vieles von dir selbst hören möchte. Du bist selbst betroffen, das heißt, dir sind diese Dinge zugestoßen. Möchtest du ein bisschen erzählen, wie dein Leben ausgesehen hat?
Ja, also meine Eltern haben mich damals sehr früh bekommen. Naja, gut, damals war das, glaube ich, auch ein normales Alter, also Anfang 20, das verschiebt sich ja mittlerweile alles. Ja, aber sie waren halt noch sehr jung. Und dann, als ich 2 war ungefähr, ist meine Schwester auf die Welt gekommen. Und da fing das eigentlich an. Also da, wo wurden wir angefangen zu missbrauchen von Menschen, die uns halt sehr nahe standen. Und ich kann leider nicht die Person genau benennen, weil die, ja, darauf komme ich noch später, warum das nicht geht. Und ja, es war irgendwie, also ich glaube, alle stellen sich immer vor, dass man das erlebt und denkt, das wäre irgendwie falsch und man erzählt das dann direkt und so, aber so ist das eben nicht. Also die TäterInnen, muss man sagen, also es war ein Mann und eine Frau, sind sehr genial eigentlich vorgegangen und haben das von Anfang an sehr geplant, so was im Nachhinein so aufgefallen ist. Und ja, bei mir war das halt damals so, dass ich schon mit 2 angefangen habe, dann verhaltensauffällig zu werden. Meine Mama ist dann mit mir zu verschiedenen Ärzten und Psychologen gegangen. Und die Psychologen meinten, ja, da könnte irgendwie eine Angststörung sein, aber sie wissen nicht, woher. Und der Arzt meinte, weil ich immer wund im Genitalbereich war, ja, das ist eigentlich normal, dass sich ein Kind da unten rumstochert. Da muss nichts sein. Und dann war Mama aber irgendwie immer noch beunruhigt. Aber selbst die Fachleute hatten ihr halt gesagt, ja, machen Sie sich nicht so viele Sorgen und so. Und ja, meine Schwester fing dann auch irgendwann an, verhaltensauffällig zu werden. Und der Missbrauch zog sich halt über viele Jahre. Also es fing halt, also das Ding ist halt, natürlich weiß ich nicht, ob vorher auch was war. Ich kann halt nur das erzählen, woran ich mich halt wirklich auch erinnere. Und für mich ist meine erste Erinnerung halt, als ich da mal übernachtet hatte mit meiner Schwester und dann, also die haben halt auf uns aufgepasst und dann kamen die rein in das Zimmer, also es war auf jeden Fall dunkel oder mit einer Taschenlampe, erst so reingeleuchtet in das Bett. Das waren diese Aufstellbetten, ich weiß nicht, ob man die noch kennt von früher. Und da, ja, haben die mich dann rausgehoben und dann hat er saß auf so einem Stuhl und hat mich dann da sexuell missbraucht und die Frau, das habe ich erst später gemerkt, weil sie meinte dann so, ja, Lena, lächel doch mal in die Kamera. Und dann habe ich mich halt dahin gedreht und dann weiß ich noch, dass sie halt hinter dieser Lampe saß und das gefilmt hat. Und es war aber nachts. Und genau, dann ging es halt immer weiter. Am Tag war es halt richtig toll. Die haben so richtig viele Geschenke geschenkt und waren die beliebtesten, liebenswürdigsten Menschen der Welt, sage ich mal. Die waren auch echt im Umfeld sehr beliebt und man würde halt nie denken, dass die, glaube ich, sowas machen. Ja, und dann zog es jetzt aber immer weiter und ich wurde halt irgendwann älter und fing halt auch an, mich mehr zu wehren oder auch mehr Kraft zu entwickeln. Und da haben die dann auch manchmal so gesagt, ja, willst du das denn gar nicht? Hast du uns denn gar nicht lieb? Wir wollen doch nur Gutes für dich und so. Und ja, das ist halt echt wie so eine Gehirnwäsche irgendwie. Und dann erinnere ich mich auch an einmal, da sind wir dann losgefahren mit dem Auto. Und ganz oft sind wir dann nach Hause gekommen und haben dann immer, dann irgendwann haben die immer gesagt, ja, Lena war auch toll am Strand, ne? Und ich konnte mich aber gar nicht mehr so richtig daran erinnern, was wir eigentlich an dem Wochenende gemacht haben. Und auch wenn meine Mama oder mein Papa mich gefragt haben, ja, was habt ihr denn gemacht, dann dachte ich immer, weiß ich gar nicht so genau. Und dann habe ich immer einfach nur das gesagt, was die uns halt erzählt haben. Und einmal erinnere ich mich halt, dass in so einem Orangensaftbecher war halt so weißes Zeug. Und ich meinte, ich will das nicht trinken. Und dann hat sie das verrührt und meinte, doch, trink das, das ist gut. Und dann sind wir halt wieder losgefahren. Und dann erinnere ich mich nur, wie ich eben in ein Haus reingetragen worden bin und wie viele nackte Männer eben um mich rumstanden. Und dann wieder an nichts. Und deshalb weiß ich halt immer nicht, was da so passiert ist in der Zeit. Ja, und dann war das irgendwann so, dass meine Mama mich aus Versehen mal früher abgeholt hat. Und da war es 13 Uhr und alles war abgedunkelt. Also es war, als wäre nachts in dem Haus quasi. Und dann sind die TäterInnen mit mir in Unterwäsche die Treppe runtergekommen und meinten, Lena, geh dich noch mal kurz waschen. Und dann hatte Mama ein richtig komisches Gefühl. Und eine Kindergärtnerin meinte auch zu ihr, dass mein Verhalten so ein sexualisierendes Verhalten ist und auf sexuellen Missbrauch zurückweisen kann. Das war die allererste Person, die den Verdacht überhaupt so geäußert hatte. Und mit dem im Hinterkopf hat sie mich oder uns dann erstmal nicht mehr hingebracht und hat sich dann ans Jugendamt gewendet. Dann quasi, ja, dann haben die gesagt, man darf den Kindern nichts im Mund legen. Und dann hat sie mit mir eine Spieltherapie extra gemacht, damit ich ihr das dann irgendwann von alleine erzähle. Ja, und das habe ich dann eines Tages. Und das, da war ich dann aber schon so 6, 7. Also das hat schon echt 4 Jahre gedauert. Voll viel jetzt, sorry.
Nein, das ist alles gut. Ich würde nur gerne noch einmal ganz kurz einwerfen, wenn du zwischendurch das Gefühl hast, ne, du brauchst eine Pause oder so, falls das so sein sollte, du hast ja immer den Raum hier eine zu machen. Ne? Ich mache das manchmal mit den Gästen auch, dann trinken wir kurz eine Sekunde einen Tee oder machen einen Scherz.
Okay.
Das manchmal einfach nur, um das kurz, dass das auch ganz kurz sich setzen darf. Also was immer du brauchst, ne, das hier ist dein, das ist ein sicherer Raum hier, okay? Das wäre mir schon wichtig, das zu sagen. Das Ding ist, es ist so, du erzählst das so und ich höre sofort, dass du das schon häufig erzählt hast, also dass Menschen dich diese Frage, dass Menschen dich schon häufig auch gefragt haben, und wie war das und so weiter. Und wenn man sich aber überlegt, das ist deine Lebensrealität gewesen. Also so, das war nichts, was dir irgendwer erzählt hat, sondern das, so war das. Das ist erstmal, finde ich, grauenvoll. So.
Ja.
Ganz kurze Verständnisfrage. Das heißt, du warst da auch häufig über Nacht in dieser Betreuung oder ähnlich, wie auch immer man das formulieren
will. Ja, genau.
Ja.
Tagsüber und ab und zu dann auch über Nacht.
Okay.
Aber ja, ich weiß, dass, also früher, also als ich auch damals bei der Polizei war und danach bei den Psychologen war, ich musste es halt immer, schon da immer wieder erzählen. Und ich wollte es unbedingt nicht erzählen. Ich wollte nicht mal daran denken. Und ich muss dazu sagen, dass ich jahrelang, also ich glaube wirklich, bis ich so 22, 23 war, extrem das Problem hatte, noch nicht mal sagen zu können, dass ich missbraucht worden bin. Also das klebte so in meiner Kehle. Und ich dachte die ganze Zeit, es ist nur ein Wort. Warum kann ich das nicht einfach sagen? Aber es wollte einfach nicht raus. Und also irgendwann dachte ich so, ich will diese Angst davor mir selber nehmen. Und dann habe ich mich einfach echt vorm Spiegel gesetzt und es immer wieder gesagt, damit es eine Möglichkeit hat, raus aus mir zu gehen und nicht in mir festzukleben, so, wenn man das so beschreiben kann. Und seitdem ich das so öfter erzähle, habe ich das Gefühl, dass ich es mehr auch loslassen kann, ohne es zu verlieren. Aber dass es nicht so schwer in mir klebt, sozusagen.
Also ist das Erzählen, auch das wiederholte Erzählen, für dich eher etwas Gutes, etwas, was sich für dich stimmig anfühlt, wo das Gefühl hast, es ist eher etwas, was sozusagen etwas Gutes in dir macht, als dieses
Ja.
Festhalten von, okay, das ist ja
Ja.
super wichtig, ne? Ist ja auch sehr unterschiedlich. Und ich finde es total gut, wenn das für dich ein gutes Gefühl ist. Dann ist das absolut richtig so. Aber ich finde es trotzdem natürlich, das zu hören und zu wissen, dass es ja, wie gesagt, eine, die ist das zugestoßen, dass es passiert, ne? So, dass, ja. Die ganzen Worte dazu, du weißt selber, was soll man dazu sagen, ne? Außer, das ist
Ja.
grauenvoll, was passiert ist.
Ja, das stimmt.
Und dann, also, das heißt, das ist ja alles sehr, sehr früh passiert. Ja, auch wenn man sich so entwicklungspsychologische Sachen anschaut und sich überlegt, wie die Gehirnentwicklung in dem Alter ist und so weiter. Wenn du auch sagst, dass du dich an so bestimmte Abläufe nicht erinnerst, es klingt für mich tatsächlich ja doll nach was Dissoziativem. Geht ja auch gar nicht anders, ne? Um das alles irgendwie zu überleben. Was soll man anderes machen, als das irgendwie ausmachen, auf welchen Ebenen auch immer. Würdest du sagen, dass das, ich mache einmal einen kurzen Sprung ins Hier und Jetzt, sind das Dinge, die du heute auch noch spürst, also als Folge beispielsweise, dass du, also hast du so dissoziatives Erleben? Was sind die Folgen von dem, was dir zugestoßen ist im Hier und Jetzt, im Heute? Oder vielleicht auch ist das jetzt schon anders, aber so in den ersten
Also,
Jahren deines Erwachsenseins?
ja, das, was mich eigentlich am meisten stört, was mir genommen worden ist, ist meine Zeit. Also, weil wir haben nur diese Lebenszeit auf der Erde. Also, wer weiß, was danach ist. Also, das weiß man ja, weiß keiner. Aber die Zeit ist so kostbar und mir wurde so viel dadurch genommen. Ich hatte ja, also, nachdem das passiert ist, hatte ich, also, die wurden dann nicht verurteilt, weil die Beweise halt nicht gereicht haben. Und also wir wurden da medizinisch begutachtet und da wurde der sexuelle Missbrauch auch festgestellt, aber eben nicht, wer das war. Wir hatten zwar alle Kinder, weil es waren noch mehr Kinder betroffen, unabhängig voneinander auch das die gleichen TäterInnen benannt, aber irgendwie hat das nicht, also unsere Glaubwürdigkeit war nicht genug, weil wir eben auch noch klein waren. Und dann haben wir auch erzählt, dass da eben Filme gemacht worden sind, aber die Hausdurchsuchung fand halt erst statt, als die TäterInnen schon Bescheid wussten, dass das Verfahren läuft. Und ja, dadurch hatten wir halt kaum eine Chance, dann wurde das eingestellt, aber die Täter haben uns halt die ganze Zeit weiter bedroht und standen immer am Zaun und haben irgendwie mit dem Finger so zu uns gelockt und oder haben dann uns aufgelauert mit anderen Männern, die so ganz schwarz gekleidet waren. Und egal, wo wir lang gegangen sind, und das ging halt so nicht mehr weiter. Und dann hatte uns damals der Weiße Ring geholfen. Und da kamen wir in so ein Opferschutzprogramm, hatten dann einen neuen Namen bekommen, sind dann umgezogen und alles. Und als wir aber umgezogen sind und dann, das war nämlich auch so eine Aktion, wo wir echt alles verloren haben. Also einmal, weil unsere ganzen Freunde uns halt nicht geglaubt haben und auch die Familie nicht. Und auch sie meinten halt so, nein, es wird Schande auf die Familie, sagt sowas nicht. Und wir waren halt wirklich ganz alleine. Und dann habe ich halt gemerkt, wie schlecht es meinen Eltern ging. Und immer wegen der Existenz, weil wir waren zwar in einem neuen Haus, aber das mussten die ja alles trotzdem selber bezahlen. Wir mussten über Nacht umziehen, das durfte keiner wissen. Und sie mussten auch ihre Kontakte abbrechen. Und ich habe halt gedacht, okay, wenn ich jetzt nicht mehr da bin, dann geht es denen vielleicht besser, weil ich habe das ja alles ins Rollen gebracht. Und da fing ich halt an, dass ich das, also da fing ich halt an, dass ich mich selber umbringen wollte. Ich habe mich jetzt nicht selber verletzt, aber ich habe halt so versucht, mich umzubringen. Und das Letzte war halt, dass ich auf dem Schulter stand und da runterspringen wollte. Und dann kam ich eben in die Psychiatrie.
Von
Und
welchem
da
Alter sprechen wir hier jetzt, wenn wir?
sieben. Sieben. Und da kam ich dann direkt in die Psychiatrie und da war ich dann getrennt auch von meinen Eltern, quasi ganz alleine. Und das war eine schlimme Zeit, aber andererseits auch eine Zeit, wo ich eben heilen konnte, weil ich da eben diese EMDR-Therapie gemacht habe. Also ich kam da rein und hat eine von unserem Fall gehört aus Süddeutschland, die kam dann hoch, das war noch eine ganz junge Psychotherapeutin oder so. Und die hatte dann mit mir diese EMDR-Therapie gemacht. Und ich hatte das erste Mal das Gefühl, das war eine Frau, die nicht überfordert war. Weil als Kind spürst du das so sehr, weil jemand eigentlich gar nicht weiß, was er machen soll. Und ich war davor bei ganz vielen Psychologen und alle waren immer so überfordert. Und ich dachte dann so, ja, wie sollen die mir denn helfen?
Ja.
Und bei ihr hatte ich wirklich das Gefühl, okay, hier kann ich mich fallen lassen. Sie hat keine Angst davor, was ich erzähle. Und ja, dann habe ich mit ihr diese EMDR-Therapie gemacht. Ich dachte wirklich teilweise, ich reiß hier auf, weil man erlebt quasi diesen ganzen Schmerz nochmal. Aber dadurch, dass ich die halt direkt im Anschluss gemacht hat, war das halt für mich eine riesen Chance, wieder ins Leben quasi zu starten, was natürlich da nicht einfach war. Aber dieser ganze Prozess und auch was danach kam, ich musste halt immer wieder meine ganzen Ängste besiegen, die mir die TäterInnen quasi so aufgestülpt haben und diese ganze Wahrnehmung. Ich konnte gar nicht auf mein Bauchgefühl hören und diese Chance haben, okay, wie wäre denn mein Leben gewesen, wäre mir das alles nicht passiert und hätte ich dann vielleicht einfach ein glückliches Kind sein können, sondern ich musste ständig kämpfen, mein Leben lang. Und dadurch, ich musste die Klasse wiederholen, ich war immer dann die Älteste in der Klasse, ich habe viel später angefangen zu studieren. Ich musste viel mehr Pausen zwischendrin machen, weil ich dann in Depressionen zum Beispiel gefallen bin. Immer mehr allgemein, auch jetzt noch mehr Pausen brauche. Das heißt, ich kann gar nicht, ich könnte nie so einen klassischen Karriereweg gehen, wo ich ewig viel arbeite, weil ich dafür gar nicht die Kraft habe, weil ich mit anderen Sachen zu tun habe. Und das nimmt einen einfach so viel. Und das finde ich so unfair, weil dafür gibt es einfach gar keinen Ausgleich. Wer soll dir die Zeit wiedergeben, wo andere, also andere in meinem Alter sind vielleicht wo ganz anders, als ich jetzt bin zum Beispiel.
Wie alt
Und
bist
das
du?
ist, ich werde jetzt 30 nächstes
Okay.
Jahr. Und das ist irgendwie, das ist das, ja, ich habe noch andere Sachen, also die mich einschränken durch den Missbrauch, aber das ist so die Sache, die mich am meisten stört.
Also die Zeit, die es kostet, die es auch immer
Ja.
noch kostet, so
Ja, und
das,
diese
was du.
ganze Energie und Kraft, die ich aufwenden muss, um das zu verarbeiten und damit zu leben. Es geht ja nicht darum, also hätte ich diese Kraft, müsste ich diese Kraft nicht dafür nutzen, könnte ich sie ja vielleicht für ganz andere Sachen nutzen. Und das, ja, das, wenn ich dann andere sehe, die halt sowas nicht erlebt haben und so leicht und so schön durchs Leben gehen können, da denke ich mir halt manchmal, ja, das hätte ich irgendwie gerne auch. Auch wenn du so 14, 15, 16 bist, denkst du halt ganz anders über das Leben nach als andere 14, 15, 16-Jährigen. Du hast immer irgendwie eine andere, naja, vielleicht eine andere Tiefe, würde ich sagen. Oder ja, du bist nicht so naiv. Und ich zum Beispiel wollte immer gerne super naiv sein. Also ich wollte gerne so sein und habe mich immer versucht anzupassen und zu gucken, wie verhalten sich die anderen. So will ich mich auch verhalten. Aber wie ich wirklich gedacht habe oder wie ich mich wirklich gefühlt habe, war halt ganz anders. Also wesentlich älter, wenn man das in einem Alter bezeichnen will.
Also sind es viele, so ein Satz, der mir immer durch den Kopf geht, all die ersten Male, die einem genommen wurden,
Ja.
all die ersten Erfahrungen, die ersten Emotionen, das ganze Unbeschwerte. Es ist sehr viel Verzicht.
Ja.
Da geht wahnsinnig viel Verzicht mit einher. Ja, also das kann ich gut verstehen, was du sagst, wenn du sagst, die Zeit, die es kostet und irgendwie der Verzicht, der damit einhergeht. Und deshalb, und da werden wir dann auch noch im Laufe des Gesprächs hinkommen, liebe Leute, ist es so wichtig, sich einzumischen und hinzuschauen und mutig zu sein. auch wenn das nicht immer einfach ist und man hier und da vielleicht Angst hat, sich zu täuschen, lieber einmal täuschen, als einmal zu wenig einschreiten. Aber da kommen wir noch hin, in diesem Gespräch. Nicht unbedingt direkt gesellschaftlich, aber in diesem Gespräch kommen wir da heute noch hin. Gehen wir nochmal zurück in die Zeit. Also du hast schon gesagt, ne, es kam zu keiner Verurteilung. Das ist ja auch total verrückt, oder? Also nach allem, was du jetzt erzählt hast und all für mich einer sehr klaren Beweislage, das ist für mich unbegreiflich und zeigt, finde ich, auch ganz, ganz doll, wie doll unser System krankt und wie, weil, seien wir ehrlich, auch wenn das jetzt ja schon einige Zeit her ist, hat sich bis heute meiner Meinung nach nicht so wahnsinnig viel geändert, was diese Richtung angeht, ja, der ganze juristische Bereich und all das. Was würdest du sagen, ab welchem Alter bist du in eine Art Fahrwasser gekommen, dass das Leben für dich auch wieder spürbar war? Also, dass die Symptomatik nicht das Einzige war, was da war. Wo du sagst, wenn du sagst, du hast mit EMDR angefangen, wann hast du das Gefühl, gab es so ein Gefühl von, da ist zumindest noch mehr als nur die Folgen?
Also, das hatte ich tatsächlich früh, weil sonst hätte ich, glaube ich, gar nicht diese Hoffnung so doll darauf gehabt und gar nicht so dieses Glauben ans Gute gehabt, weil ich hatte, als ich die EMDR-Therapie gemacht hatte, hatte sie mich gefragt, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon eine Sozialphobie, ich habe gestottert, ich hatte mich mit Kot eingerieben, ich war ein sehr gestörtes Kind sozusagen, also wirklich schlimm. Und auch die Ärzte meinten damals, dass meine Organe, also auch zum Beispiel mein Herz, also wenn man sowas Schlimmes erlebt, dass das manchmal dazu führen kann, dass es eben aufhört zu schlagen, weil dass das nicht tragen kann. Und ich hatte, als ich sie kennengelernt habe, alle haben mich immer nur so angeguckt und meinten, ja, sie wird behindert und wenn sie die Schule schafft, ist das ein Riesenschritt sozusagen. Und ich dachte echt so, mein Leben wäre vorbei, wenn ich den anderen jetzt geglaubt hätte. Und da war ich schon so sauer, weil ich dachte, wenn die können doch nicht über mein Leben entscheiden. Die wissen ja gar nicht, wer ich bin. Und als ich sie getroffen hatte, war das so, dass sie meinte, Lena, was ist denn dein größter Wunsch? Und dann meinte ich so, ja, ich würde voll gerne halt irgendwann mal auf der Bühne stehen. Und dann meinte sie so, okay, wenn du mir vertraust, dann vielleicht schaffen wir das. Und dann dachte ich so, okay, das klingt irgendwie verlockend, weil jemand endlich mal sagt, dass was geht. Und dann habe ich ihr auch vertraut und habe das dann durchgezogen, sehr widerwillig. Also ich kann auch gut verstehen, Leute, die eine EMDR-Therapie machen, auch im Erwachsenenalter, dass sie das abbrechen, weil es einem einfach erstmal 100-mal schlechter geht und es lange Zeit braucht, um das quasi wirklich heilt und man muss das wirklich zu Ende machen, damit man danach das auch sehen kann, den Erfolg. Ja, und ich habe es dann durchgezogen und habe dann immer Schritt für Schritt wirklich da so für meine Träume dann auch gekämpft und habe ihr so vertraut, auch danach, weil als sie fertig war, meinte ich so, ich fühle mich noch gar nicht bereit fürs Leben, da war ich dann 9 oder so und dann meinte sie so, ja, du musst eigentlich immer da lang gehen, wo halt deine Angst ist und also weiterhin die Ängste quasi besiegen. Und ich habe dann, die TäterInnen hatten irgendwann zu einem Zeitpunkt immer meinen Kopf unter Wasser gedrückt und gefragt, möchtest du lieber das oder missbraucht werden? Und dann hatte ich halt ganz lange Angst vor Wasser. Und dann bin ich immer wieder ins Wasser gegangen, nur mit den Füßen, dann Meer rein. Und irgendwann konnte ich dann das Seepferdchen machen, erst ganz spät. Also ich konnte erst ganz spät schwimmen und habe mich sehr lange auch dafür geschämt. Aber irgendwie ist es wie so ein Muskel gewesen, zu trainieren, diese Angst zu überwinden und nicht in dieser Starre zu bleiben. Und das hat mich frei gemacht, weil diese ganzen Bänder, die einen umkreisen, die einen so starr machen, die einen unbeweglich machen und wegen denen man Sachen macht, nicht macht, die man eigentlich wollen würde, die zu lösen, das macht einen unglaublich frei. Und das habe ich immer gemacht. Und deshalb hatte ich immer das Gefühl, da gibt es etwas, wo ich hinkommen kann. Ich muss diesen Weg aber gehen. Und am Anfang war das nicht so, dass ich dachte, oh Mann, das nervt mich, dass ich das so machen muss, weil ich gar nicht so diesen Vergleich hatte oder mit anderen Kindern gesprochen habe, wie es denen geht, da war ich viel zu klein für. Sondern das habe ich erst im Nachhinein gesehen, dass ich so dachte, oh Mann, die ganze Zeit habe ich so viel gekämpft und während andere Kinder so normal quasi aufwachsen konnten. Und das hat mich dann im Nachhinein gestört. Aber so dieses, dass da mehr ist als nur die Folgen, da habe ich als Kind extrem doll dran geglaubt, weil ich habe mir so gesagt, wenn die haben die ersten 7 Jahre meines Lebens genommen, den Rest kriegen die nicht und ich lasse mich nicht mehr von denen die Macht nehmen, selber über mein Leben zu entscheiden.
Also es ist wahrscheinlich auch sehr gut, dass das bei dir recht schnell angefangen, also dass du recht schnell nach diesen Erfahrungen in guter Begleitung warst, also dass recht schnell jemand da war, der mit dir auch diese verschiedenen beispielsweise EMDR-Methoden anwenden konnte. Ich würde gerne noch einmal im Zuge der Vollständigkeit sagen, falls Menschen zuhören, die ja beispielsweise komplexe Traumafolgen haben oder ähnliches, ja, wenn ihr EMDR beispielsweise schon mal probiert habt und das Gefühl habt, für euch ist es nicht das Richtige, ihr seid deswegen nicht verkehrt, ihr macht auch nichts verkehrt, nicht alle Methoden sind für alle das Richtige. Also bitte, bitte nicht denken, es stimmt irgendwas nicht mit euch, ja. Also das ist wirklich sehr, sehr individuell und gerade bei Komplextrauma gelten nicht für alle dieselben Regeln. Das ist ganz wichtig, dass ihr das wisst. Ich finde nämlich nichts schlimmer, als wenn den Menschen glauben, mit ihnen ist immer irgendwas verkehrt, weil, oder sie machen irgendetwas verkehrt, weil die Dinge bei einigen Personen klappen und bei anderen eben nicht. Mit euch ist nichts verkehrt. Nur nochmal, dass das alle gehört haben. Aber ich finde das eine, also eine unfassbare Kraft, wenn ich höre, wie du über dich sprichst und du war, wir reden hier ja von einem kleinen Kind, also von einem, ne, oder zumindest auch von einem jungen, jungen Menschen, der diese ganze, diesen Biss für sich entwickeln musste. Auch da wurde dieses Kind ja nicht gefragt. Das war eben keine Wahl, sondern was sollte es sonst sein? Ne? Natürlich hätte es beispielsweise dieses Versterben geben können. Auch das finde ich total spannend, dass du das sagst. Habe ich tatsächlich noch nie so richtig von jemandem gehört, der das auch so einräumt. Aber das ist ein total wichtiger Punkt. Das ist keine Floskel, wenn man von sexualisierter Gewalt an Kindern spricht, dass diese Kinder einfach versterben können. Das ist keine Floskel. Das passiert häufiger, als Menschen glauben. Ich würde sogar fast sagen, das passiert noch häufiger, als wir je hören. Also das passiert. Die Kinder sterben. So. Deshalb finde ich freue mich, dass du das gesagt hast, weil das einfach, weil ich das Gefühl habe, das sagt einfach nie jemand. Und es gehört zur Wahrheit.
Ja, die meisten denken echt, ja gut, dann hat man halt, dann sind die Kinder halt traumatisiert, das kann man dann ja in Therapien vielleicht wieder lösen, aber da steckt halt so, so viel mehr hinter, weil das halt ganz, ganz viel mit Liebe zu tun hat. Und es gibt auch, gab doch auch mal dieses Experiment,
Ja,
wenn man
ja, ja,
Kindern
ja.
Liebe entzieht,
Oder
dass die
Essen
auch
und
sterben
Trinken.
können.
Genau, dass du
Ja.
die versorgst mit Essen und Trinken, gibst ihnen alles, was, was sie im Prinzip vermeintlich brauchen, aber du entziehst ihnen Nähe. Diese Kinder sterben.
Ja.
Ich freue mich wirklich, dass du das gesagt hast. Nicht, weil ich, weil es so wahnsinnig toll ist, sondern weil es so verdammt wichtig ist. Deswegen danke, dass du das gesagt hast.
Danke.
Wie ging es dann weiter? Da gibt es ja so viele kleine Stellschrauben. Du hast auch erzählt, ihr seid in ein Opferschutzprogramm gekommen. Es hat sich, euer Name hat sich verändert. Es hat sich irgendwie alles verändert. Ich höre auch ganz viel Schuldgefühl da drin. So ein kleines Wesen, wie du es warst, mit so viel Schuld umzugehen, die ja keine ist, aber die ja natürlich gerade bei Kindern, die immer auch wollen, natürlich, dass es den Eltern gut geht, was ja irgendwie verständlich ist. Wer will das nicht? Ne? Aber dass da automatisch ein Schuldgefühl mit einhergeht, ohne dass irgendwer außer die Täter und Täterin etwas dafür kann. Das entwickelt sich ja automatisch. Wie hast du das, was waren deine Strategien, das zu handeln?
Also Schuldgefühle hatte ich extrem stark gegenüber meinen Eltern. Und weil ich glaube, als Kind willst du, nimmst du automatisch so eine Position ein, wenn du als Familie in einer Gefahrensituation bist, dass du versuchst, alles auszugleichen irgendwie oder dich so anzupassen, dass du vielleicht das Stück bist, das wieder in eine Harmonie rutschen kann. Und das ist natürlich aber auch gefährlich. Als ich dann wieder zurückkam aus der Psychiatrie, war das halt so, dass ich immer versucht habe, bei meinen Eltern zu fragen, was kann ich denn machen, um zu helfen? Und es kam immer nur die Antwort, wenn du glücklich, wenn bei dir alles gut ist, dann ist bei uns auch alles gut. Und meine Schwester war halt immer relativ viel krank und viel hatte viel auch davongetragen. Dadurch und hat, da war eher so der das Augenmerk drauf. Und dann ist auch noch überraschend, ungeplant mein Bruder zur Welt gekommen. Und da war halt eigentlich gar kein Fokus so für mich da. Und ich glaube, ich finde, das beschreibt es ganz gut. Wir hatten ein Haus und Mama, Papa wohnte oben Mein Bruder und meine Schwester auch. Dann ging man runter, da war das Wohnzimmer und die Küche und dann ging man nochmal runter, da war der Keller und da wohnte ich. Und Keller hört sich jetzt doof an, das war echt ein tolles Zimmer. Aber ich war halt echt immer so ein bisschen abgeschnitten davon. Und ich habe dann eigentlich immer nur geguckt, dass es mir gut geht und dass ich irgendwie versuche, dass bei mir alles in Ordnung ist. Also ich habe dann immer einfach geguckt, dass es bei mir keine Probleme gab, dass in der Schule alles geklappt hat. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, da in irgendeiner Weise zu pubertieren oder gegen anzugehen oder ja, eigentlich habe ich immer versucht, eben vernünftig zu sein. Und meine Schwester war eher dann, ja, das Problem halt mit den Krankheiten und mein Bruder war halt unglaublich klein. Ich habe dann viel auf meinen Bruder aufgepasst. Und das, ja, das war dann irgendwann echt ein Problem, weil wenn du immer versuchst, gut zu sein, du musst ja, also als Kind hast du ja irgendwann auch mal, du musst ja irgendwann mal anecken oder, und das hatte ich erst aber dann ganz spät auch, als meine Eltern sich getrennt haben und mein Stiefvater in die Familie gekommen ist, dass ich das erste Mal das Gefühl hatte, ich kann jetzt mit jemandem streiten oder diskutieren oder darf auch mal gegen an. Und das, ja, frage ich mich auch bis heute, wie das funktioniert hat, weil das Problem war auch dann, meine Mama war dann, hat echt viel für uns getan. Und eines Nachts, da war ich dann schon 15, nee, da war ich 14 oder 15. Und da ist meine Mama die Treppe runtergefallen und hatte einen Schädelbasisbruch und lag dann im Koma. Und ich weiß noch, ich kam morgens, habe da riesen Blutfleck gesehen auf der Treppe und mein Papa, der völlig fertig war. Und ich meinte dann, in dem Moment hat auch ein Schalter sich umgelegt und hat dann so gesagt, du musst jetzt funktionieren, weil sonst funktioniert hier nichts mehr. Und ich bin dann stark geblieben, ich habe nicht einmal geweint. Und dann hat Papa halt Mama ganz oft im Krankenhaus besucht, ist weiter arbeiten gegangen. Ich habe mich um Nele und Till gekümmert, ich habe den Haushalt gemacht, ich bin noch zur Schule gegangen, habe versucht, da mein Privatleben noch aufrechtzuerhalten mit meinen Freunden, weil mir es halt auch viel Halt gegeben hat. Und ich konnte Mama auch nicht besuchen im Krankenhaus. Glaube, ich war zweimal da, weil ich glaube, das hätte diesen Schutz dann zum Bröckeln gebracht. Und erst als sie wieder zurückgekommen ist, sie musste dann quasi alles neu lernen, essen und sowas alles. Und ich glaube, für meinen Vater war das auch schwer, weil Mama immer der starke Part war und er halt, ja, das, es ist, glaube ich, schwer, weil in so einer Situation kann sich in der Partnerschaft einfach viel verändern, wenn der die Person auf einmal behindert wird. Also meine Mama ist bis heute noch körperlich eingeschränkt und war dann auch halbseitig gelähmt. Und genau, dann haben sich irgendwann, meine Eltern haben viel gestritten und dann halt irgendwann getrennt. Und da bin ich dann in eine richtig krasse Depression gefallen, weil da dann alles hochkam, alles, was ich all die Jahre quasi so unterdrückt habe. Und deshalb, das zeigt auch so ein bisschen, dass eine Familie, die sowas erlebt, nicht immer, aber langfristig mit viel mehr Folgen einfach zu kämpfen hat, weil sie ja als Familie das trägt und dass es ganz schwer ist, auch gerade für Eltern, glaube ich, so einen Weg zu finden, wie man so ein glückliches Leben auch führen kann.
Also das klingt auch noch mal traumatisch irgendwie, ne? Nur die Erfahrung mit deiner Mutter, diese Verletzungen, das Sehen und so weiter. Das ist halt auch wirklich. Also du hast schon auch einiges gesehen und erlebt in Folge. Das klingt zumindest so, wenn du mir das, wenn du das so erzählst. Ist Schuld heute noch ein Thema? Hast du zu kämpfen mit dem Thema Schuld?
Ich hab das irgendwann abgelegt, aber noch nicht lange. Erst in den letzten Jahren habe ich mich so ein bisschen frei davon gemacht. Keine Ahnung. Ich war dadurch echt lange, auch als ich noch ausgezogen bin, irgendwie. Also es ist immer noch so, dass es mich manchmal triggert, wenn jetzt mir jemand die Schuld für etwas gibt, oder ich das Gefühl habe, Schuld für etwas zu sein, dass ich dann immer sehr stark mich reflektieren muss in dem Moment, woher kommt jetzt das Gefühl, ist das jetzt diese Situation oder ist es vielleicht was anderes? Aber für mich war vielmehr die Schuld gegenüber meinen Eltern loszulassen. Und ich wünsche meinen Eltern halt das Allerbeste auf der Welt und dass sie glücklich werden. Ich werde denen ewig dankbar sein, was sie für mich gemacht haben, aber ich musste sie irgendwann gehen lassen. Also ich musste sie gehen lassen in dem Sinne, dass ich nicht verantwortlich bin, dass es ihnen jetzt gut geht.
Ja. Du bist dann gar nichts schuld. Das wollte ich ja mal sagen.
Danke. Das ist immer leichter gesagt
Ich
als
weiß.
so umgesetzt irgendwie.
Total, aber ich werde trotzdem nicht müde, das Betroffenen immer wieder zu sagen.
Was auch doch krass, oder? Dass man sowas Krasses erlebt und sich trotzdem dann noch schuld fühlt.
Ja, aber
Also so.
aber es sichert ja das Überleben. Also diese Schuld ist ja eine Strategie. Also wenn ich in Umständen lebe, aus denen ich mich gar nicht befreien kann, weil ich ganz klein bin, was habe ich für eine Wahl? Ich habe nicht die Möglichkeit auszuziehen. Ich habe auch nicht die Möglichkeit, mich zu wehren. Ich bin ja auch viel zu klein. Und wenn dann die Umstände noch gefährlich für einen sind, kann man sich erst recht nicht wehren. Also was ist die logischste Überlebensstrategie, zu glauben, dass das alles so stimmt und dass es ausschließlich mit einem selbst zu tun haben kann, weil das sichert, das ist ein Garant für, hier kann ich jetzt bleiben, weil ich habe ja verstanden, wo das Problem liegt. Die haben bestimmt alle recht, irgendwas ist mit mir. Selbst nicht mal um, also das gilt nicht nur für wirkliche Täter-Täterin-Struktur in der Ursprungsfamilie, sondern das gilt auch für vielleicht übersehen werden, weißt du, oder das Gefühl haben, also nicht mal böswilliges Verhalten von Erwachsenen. Das gilt irgendwie in beide Richtungen. Da sein zu können, in diesem Umfeld, wo man das Gefühl hat, irgendwas stimmt nicht, ja. Wenn ich glaube, es liegt an mir, kann ich die Menschen weiter lieben. Ich kann da weiter bleiben, weil ausziehen kann ich nicht. Und deshalb ist Schuld zum einen eine Strategie, und zum anderen auch etwas, was einem fälschlicherweise gegeben wurde. Das ist ja gar nicht wahr, aber es ist ja, so funktioniert das ja. Schuld ist immer ein Alibi. Immer ein, es hat nichts mit mir zu tun, ich gebe das einfach ab. Und wenn Dinge passieren, gerade bei Kindern, wenn diese Grenzen so massiv verletzt werden, das geht so tief. Deswegen ist es ja Trauma. Deswegen, es ist nicht zu stemmen. Es ist nicht mehr möglich, das mit Synapsen zu lösen. Es ist nicht möglich. Darum ist es traumatisch, weil es überwältigend scheint. Und da geht es in diese Tiefen, in das tiefe Sein eines Menschen. Und ich glaube, diese Kombi ist es. Einmal ist es eine Strategie und zum anderen ist es ganz logisch, dass das automatisch passiert, wenn es so tief reingeht, in das Sein einer kleinen Person, die ja noch überhaupt nichts hat, worauf sie sich berufen kann. Nichts Gutes, kein Fundament. Womit 7, wenn du 7 Jahre alt bist und dir ist nur Mist passiert, wo sollst du was, da ist kein Fundament gewesen. Also,
Ja,
weißt du?
ja. Und das ist ja auch dieses Gefühl, also ich hatte ganz lange hatte ich kein Bauchgefühl und wusste nicht, was richtig und falsch ist. Weil ich ja, wenn du lernst, immer ein Tisch ist ein Stuhl und irgendwann lernst du, ein Tisch ist ein Tisch, was war denn vorher jetzt ein Stuhl und was ein Tisch? Und dann bist du dir so unsicher in dir selber, dass du richtig lange, also ich brauchte richtig viel Zeit, um überhaupt herauszufinden, dass es gar kein richtig und falsch sozusagen gibt, sondern immer verschiedene Wahrnehmungen. Also in einer Wahrnehmung kann etwas total richtig sein, was ein anderer sagt, nee, das wäre für mich total falsch. Und ja, es gibt so eine allgemeine Moral und auch die Gesetzgebung, aber also dieses selber, dieses Empfinden. Und ich dachte früher immer, ich möchte es bei jedem Menschen gut machen. Ich möchte, dass mich jeder Mensch mag und ich möchte, dass ich das Richtige tue. Und wenn dann zum Beispiel jemand nicht zufrieden war oder irgendwie doof zu mir war, dachte ich, oh Gott, ich habe was falsch gemacht. Und irgendwann zu lernen, nein, man kann ja gar nicht alles richtig machen, also man tritt immer Menschen auf die Füße und es gibt immer Menschen, die vielleicht eine andere Wahrnehmung haben, ohne es jetzt zu bewerten, dass es jetzt schlechter oder besser ist, für die das nicht richtig war in dem Moment. Und du nie dahin kommen wirst, dass du für alle alles richtig machen kannst und für dich selber auch. Und ich glaube, das dann irgendwann zu nehmen, gerade weil dir, wenn einem das Gefühl genommen wird, dieses richtig und falsch, in dieses Gefühl wieder reinzukommen, dass du das für dich entdeckst, was eigentlich für dich dann richtig oder falsch ist, das ist total wichtig.
Ja, bestimmt. Du hast schon gesagt, du hast gesagt, du wirst 30, oder bist du 30? Ich habe das schon wieder
Nee,
vergessen.
ich werde erst 30.
Du wirst
Noch
30.
29.
Noch 29. Okay, jetzt habe ich es mir gemerkt. Wie sieht dein Leben heute aus? Du hast auch schon gesagt, du musstest deine Eltern gehen lassen. Heißt das, du stehst nicht mehr in Kontakt mit deiner Ursprungsfamilie oder nur mit deinen Eltern? Wie sieht dein Leben heute aus?
Doch, also ich bin mit meinen Eltern in Kontakt. Also mit meinem Papa habe ich keinen Kontakt, aber mit meiner Mama habe ich viel Kontakt. Gehen lassen meinte ich auch eher im Psycholo, also im Gefühlsinne. Also ich liebe meine Eltern, aber es geht eher darum, dass ich eben diese Schuld gehen lassen habe, diese Verantwortung für die Eltern. Und das, ja, das war für mich ganz wichtig. Ja, sonst mein Leben ist eigentlich, ich habe mir immer gesagt, oh, wenn mir so viel Schlechtes passiert ist, dann muss es statistisch gesehen ja so sein, dass mir nie wieder was Schlechtes passiert. Also muss mein Leben jetzt großartig werden. Und ich wollte immer das Beste aus dem Leben rausholen, was geht. Und ich finde, für mich habe ich das auch geschafft. Also ich bin jetzt selbstständig und kann jeden Tag so bestimmen, wie ich möchte. Ich kann mir meine Pausen nehmen. Ich habe keine finanziellen Ängste. Ich habe eine Liebe gefunden. Also ich kann mich wieder jemandem anvertrauen, mich bei jemandem fallen lassen, der mich so nimmt, wie ich bin. Und wir haben ein tolles Zuhause. Wir ziehen jetzt um im Ende Januar nochmal in ein noch schöneres Zuhause. Und ich habe tolle Freunde, also ein schönes Umfeld und kann ganz viel machen. Ich mache viel Yoga und gehe gerne essen und habe jetzt im Dezember war ich sogar im Hansa-Studio in Berlin und durfte eigene Songs aufnehmen, weil ich hatte früher mal Schauspiel und Gesang studiert und das war immer so ein kleiner Traum. Damals meinte ich auch zur Psychologin, dass ich irgendwann mal auf der Bühne stehen will und singen. Und ich bin jetzt nicht die beste Sängerin, aber ich würde irgendwie voll gerne einmal diesen Traum so von meiner Bucketliste quasi streichen. Und ja, es erfüllt sich irgendwie ganz viel und ich bin so dankbar dafür, dass ich das erleben darf. Und ich habe so gemerkt, oh, es hat sich so gelohnt, am Leben dran zu bleiben und nicht aufzugeben und was das Leben eigentlich für ein so Schönes bereithält, auch im Detail, wenn man nur mal einen Spaziergang macht oder durch den Wald geht oder die Emotion. Ich habe früher immer gedacht, ich will immer nur glücklich sein, aber auch traurig sein zu dürfen und zu weinen, weil jemand einen etwas bedeutet und also das ist für mich halt auch so ein Geschenk eigentlich, weil ich war eine Zeit lang ganz leer und unemotional und jetzt alles so fühlen zu dürfen, das genieße ich irgendwie.
Wo hast du studiert? Tanz und Schauspiel? Oder Gesang
Schauspiel,
und Schauspiel?
genau.
Wo hast du studiert?
Das war am Bühnenstudio im Medienbunker.
In? Wo?
Im Medienbunker in Hamburg.
In Hamburg, ja, dann weiß ich
Ja,
wo.
okay.
Ja. Das klingt schön. Das klingt schön. Wie ist es für dich, Beziehungen zu führen? War
Also,
das ein Prozess oder? War
ja,
das ja, ne?
ich habe letztens mit einem Follower geschrieben, der erzählt hat, immer wenn er auf Frauen zugeht, dann bekommt er so Ticks. Und bei mir war das ähnlich. Immer wenn ich auf oder mich mit Männern treffen wollte, also ganz oft bin ich da nicht hingegangen, habe es dann abgesagt oder so. Und irgendwann dachte ich so, okay, ich muss jetzt mal meine Angst da überwinden. Und alleine dann so Händchen halten, also krieg keine Ticks, aber ich erstarre. Also ich wurde richtig verkrampft. Und ja, okay, manchmal habe ich auch gezittert, richtig doll. Und ich musste erstmal irgendwie also das ist wie auch wieder wie ein Muskel tatsächlich. Umso öfter ich das gemacht habe, umso mehr ging es weg. Und irgendwann hatte ich das auch nicht mehr. Aber da erstmal hinzukommen, das war ein richtig langer Prozess. Und ich bin froh, dass ich auf dem Weg Freunde hatte, auch eine erste große Liebe, die sehr rücksichtsvoll waren, sehr liebevoll, sehr auf mich eingegangen sind, wo ich Glück hatte, an Menschen zu geraten, die mich jetzt nicht verarschen wollten oder ja, die selber sehr empathisch waren einfach und wo ich dann auch so lernen konnte, mich Stück für Stück fallen zu lassen, was ich eigentlich selber will, was für mich auch Liebe ist. Also, weil ich kenne auch viel, also, oder ich hatte das auch, dass ich so neige zu einem Helfersyndrom, vielleicht auch um Schuld eben wieder gut zu machen, ich weiß es nicht, aber ich hatte halt auch viele Freunde, denen ich dann immer helfen wollte, aber das bringt auch nichts, wenn du nicht auf Augenhöhe bist. Das scheitert irgendwann. Ich habe dann gemerkt, immer nach 2 Jahren ist es gescheitert. Ich wollte dann nicht mehr mit denen zusammen sein und da habe ich auch gemerkt, okay, ich muss da mal gucken, was ich da eigentlich für ein Profil habe, was mich anzieht. Und warum ich das hab und was mir aber vielleicht gut tun würde und dafür auch mal offen zu sein, weil ich glaube, das, was wir wollen, ist nicht immer das, was uns auch gut
Gut
tut.
tut.
Ja, das war auch noch mal ein Prozess, da auch hart zu bleiben, weil im Leben sind wir. Ich weiß noch, da meinte ich so, ich bleibe jetzt Single und erst wenn ich wieder jemanden kennenlerne, den ich mir vorstellen kann zu heiraten, dann komme ich mit dem zusammen, sonst nicht. Und während der Zeit sind mir immer wieder solche Leute begegnet, die genau diesem Profil entsprechen, der eigentlich nicht gut für mich ist, wo ich weiß, die scheitern eigentlich. Und jedes Mal dann Nein zu sagen und seinem Herz sozusagen, nee, das ist jetzt wieder, kommt aus einem anderen Gefühl heraus, das war hart. Aber da muss man auch echt, also das ist echt ein schmaler Grat, dass man sich selber so kennenlernt und auch sich einzuschätzen weiß, weil man selbst kann sich echt am besten täuschen auch oft.
Ja, das stimmt. Ja. Verrückt, ne? Also gerade wenn man so feine Antennen hat, passiert das trotzdem. Also
ja.
das ist schon, aber ich finde, das zeigt auch einfach nur, dass Menschen einfach auch Seiten haben, du kannst nicht alles sehen.
Genau.
Das ist einfach so.
Ja.
Du hast schon gesagt, du machst auch, ich würde schon sagen, das ist eine Art Aufklärungsarbeit, die du machst, ne? Auf deinem Instagram. Erzähl doch mal vielleicht noch genau, was du da machst, was dein Schwerpunkt ist und was du dir wünschen würdest. Also was ist der Grund dafür und wo willst du hin damit?
Also ich habe halt, ich habe keine Ausbildung in dem Bereich und ich kann nur als Betroffene sprechen aus meiner Perspektive. Und ich erzähle das, was mir, also mir hat damals jemand gefehlt, der so über die eigene Geschichte gesprochen hat. Und ich habe damals, ich hatte es auch gestern erzählt, nach einem Buch gesucht, da war ich noch kleiner. Da gab es, glaube ich, noch gar nicht so Dokus und so. Gott, jetzt fühle ich mich echt alt langsam. Aber auf jeden Fall habe ich da ein Buch gefunden, das hieß Der unterdrückte Schrei. Fand ich nicht so gut. Aber ich habe kein anderes gefunden in dem Bereich. Aber ich wollte so gerne mal jemanden wissen, der das erlebt hat und wie er jetzt damit lebt. Einfach mal, wie der damit umgegangen ist. Was da ist, ist mein Fall normal? Weil man redet ja nicht darüber. Ich habe auch mit Freundinnen nicht darüber gesprochen. Ich hatte null Vergleiche. Und auch niemand, mit dem ich mich so austauschen konnte. Und ja, das wollte ich eigentlich auf meinem Kanal bieten. Einfach jemand, der darüber spricht, mit dem man sich darüber austauschen kann. Wenn der Hilfe braucht, kann man sich melden. Ich kann als Privatperson natürlich nicht so viel helfen und auch mir nicht anmaßen, Tipps zu geben, wenn ich diese Situation nicht kenne, aber ich kann die halt an gewisse Stellen weiterleiten zum Beispiel oder einfach auch zuhören oder eben den Raum geben für Betroffene. Also ich veröffentliche oft auch Geschichten anonym von Betroffenen, die das wollen und ich merke, dass da eine riesen Nachfrage ist, weil alle sagen, ja, ich würde das auch gerne, kannst du meine Geschichte auch veröffentlichen? Und das zeigt, sie wollen gehört werden. Und daran sieht man auch, wie viele das sind. Und wie viele schweigen, die ganz normale Berufe haben, nicht wie man das im Kopf hat, irgendwie das wie so ein klassischer Betroffener, der jetzt irgendwie nur den ganzen Tag rumliegt oder nichts mehr kann, sondern es sind auch manchmal Menschen unter uns, die wir kennen und die uns nahestehen, denen wir das aber nicht ansehen, was sie für einen Kampf vielleicht den ganzen Tag tragen. Und das ist so wichtig, dass dieses Bild mal zu durchbrechen und auch zu sagen, hey, ihr müsst euch nicht schämen und ihr seid nicht schuld, wie du auch vorhin so schön meintest, sondern nur die TäterInnen sind schuld. Und ich finde auch dieses, oder ich hatte damals immer Angst, wenn ich das jetzt erzähle, dann finden mich vielleicht Jungs unattraktiv oder dann habe ich so einen Stempel drauf, dann verbinden das alle vielleicht nur damit, aber ich bin ja so viel mehr und will das eigentlich zeigen und ich möchte ja selber auch meine Normalität behalten und das zu zeigen, dass man einfach stark ist und eine Person ist, die das überlebt hat, die ein Vorbild für viele sein kann und das sind viele, viele, viele Betroffene und ich finde, das ist eigentlich so meine Aufklärungsarbeit, wenn man das so nennen kann, sozusagen. Ja.
Ja, das stimmt tatsächlich, dass du kannst es Menschen nicht ansehen, so. Du kannst es nicht sehen. Es kann der krasseste Manager sein, der, wo du das Gefühl hast, der arbeitet irgendwie 9-to-5, der macht 1000 Überstunden, der ist immer irgendwie on point, das ist ein Workaholic. Du weißt nicht, wie viel Kraft diesen Menschen das vielleicht kostet und wie doll er hadert und wie viele Pakete er zeitgleich trägt. Und du weißt auch nicht, wie er vor einer halben Stunde noch aussah und was er getan hat, bevor er in diesem Meeting saß. Diese Dinge wissen wir nicht. Wir können das nicht wissen. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass nur für die das auch stimmig ist und für die sich das gut anfühlt. Das muss niemand. Das ist auch vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, dass nicht alle Menschen müssen laut über ihre Geschichten sprechen, wenn sie das nicht möchten. Das ist überhaupt nicht nötig. Du darfst das machen, wie das für dich gut ist. Und wenn du das Gefühl hast, es gibt für dich andere Wege, dann sind die auch okay. Es gibt da kein Schema F. Das ist nicht, das gibt es nicht. Und alles ist genauso richtig, wie es sich für dich richtig anfühlt. Aber ich glaube so, kein Aber, sondern und. ich glaube, dass es Betroffenen hilft, wenn sie hier und da eine gewisse Sichtbarkeit erfahren durch andere, für die das der stimmige Weg ist. Weil das Gefühl zu bekommen, ich bin ganz alleine damit und es gibt irgendwie nur mich und ansonsten irgendwie nicht. Ich hätte so gerne mal gesehen, dass ich nicht alleine bin. Das kann so viel machen. Das kann so viel machen. Das Gefühl, oh krass, das hätte ich niemals erwartet von dieser Person. Und jetzt spricht sie laut darüber. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ich so einen Moment hatte. Und zwar war das der Moment, als Ruby Rose öffentlich gemacht hat, dass sie eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung hat. Eine Person, die über, ich weiß gar nicht wie viele, 2 Millionen Follower hat. Jemand, der in der Öffentlichkeit steht, der übergreifend bekannt ist, den man einfach den Menschen kennen, so mutig sich platziert hat und es so laut gesagt hat. Das war ein Moment, wo ich dachte, wow, oh mein Gott, ist das toll, dass jemand, der so bekannt ist, jemand, der so nach außen so wirkt, innen so viele Wunden mit sich herumträgt. Und was für ein krasser, krasser Mensch. Ja, so. Und auch dieser Teil, das hätte ich nicht erwartet. Das ist auch so ein Satz, da muss man auch gucken, ob der irgendwie sinnvoll ist. Aber das Gefühl von Verbündeten, ja, und das Gefühl von, da ist jemand, der so viel Sichtbarkeit bekommt und der vielleicht auch im Zweifel was zu verlieren hätte. Ja, weil es so viel Stigma gibt, ja, und der sich da hinstellt und sich verbündet mit Betroffenen, einfach nur durch die Tatsache, dass sie sich da hinstellt und es laut sagt. Das hat für mich so viel Gewicht gehabt. Ich fand das so unglaublich. Ich habe da so lange drüber nachgedacht und fand es so, so, so großartig einfach. Und ich glaube, dass das eben ganz viel machen kann. Das ist so ein bisschen wie Vorbilder haben. Das ist so ein bisschen wie, wenn du jung bist und beispielsweise das Gefühl hast, du kannst dich nicht mit deinem Geschlecht identifizieren, aber du hast überhaupt keine Vorbilder, du weißt überhaupt nicht, wenn es das nicht gibt, dann bist du irgendwie verloren und dann geht es dir schlecht und dann versucht deine Psyche Lösungen zu bauen, die sind total logisch, weil wenn du damit alleine bist, geht das gar nicht anders, aber die sind natürlich nicht gut für dich. So. Und wenn da aber Menschen sind, die das sichtbar machen, an denen du dich orientieren kannst, wo du das Gefühl hast, du hast Verbündete, ach so, das ist so wichtig. Ich glaube wirklich, dass das einer der wichtigsten oder einer der wichtigsten Bausteine, um Dingen vorzubeugen, die es eigentlich nicht mehr braucht.
Ja, weil das auch das ein bisschen dieses Geheimnis nimmt. Das Problem ist ja auch gerade bei Kindesmissbrauch zum Beispiel, dass ja viel immer auf diese Geheimnisse, die Kinder werden ja so gesagt, das ist ein Geheimnis, das hast du nicht verraten, oder es wird einfach so subtil gemacht, dass das quasi einfach auch ein Geheimnis ist und man nicht weiter sagt. Und wenn dann aber jemand ist, der sagt das da, dann ist auch vielleicht dieses, auch für Kinder irgendwann oder für, wenn sie älter werden, ah, okay, es muss gar kein, also es gibt dieses Geheimnis, also dieses Geheimnis sollte kein Geheimnis sein. Und vorher, also ich weiß nicht, früher gab es sowas gar nicht, da wurde überhaupt nicht darüber gesprochen und es gab wenig Quellen, Artikel oder so dazu. Immer nur so Einzelfälle mal in der Zeitung. Und jetzt sieht man ja, dass es auf jeden Fall keine Einzelfälle sind, sondern einfach ein sehr weit verbreitetes Problem.
Auf deiner Instagram-Seite stellst du Informationen zur Verfügung. Man kann da viel finden, auch ja, aufklärungstechnisch. Also für alle, die sich da etwas aneignen möchten oder die Fragen haben. Ihr findet viel, viel auf Lenas Seite. Wie heißt du denn auf Instagram? Sag das doch nochmal ganz kurz.
Lena Jensen einfach.
Yes. Wir sind schon fast am Ende unserer Folge. Ich habe das Gefühl, wir haben 20 Minuten aufgenommen, haben wir aber gar nicht.
Ja, die Zeit vergeht echt schnell.
Sehr, sehr schnell. Ich würde aber gerne noch zwei Sachen einmal, also einmal hat dieser Podcast ein Ritual. Das heißt, ich stelle dir am Ende der Folge eine Off-Topic-Frage. Ich habe eine schöne für heute
Okay.
rausgesucht. du musst darauf nicht antworten, wenn du das nicht möchtest. Das ist wirklich dir überlassen. Aber bevor ich dazu komme, gibt es etwas, was du noch gerne sagen möchtest, wo du das Gefühl hast, das wünschst du dir von allen? Oder ja, etwas, was du Betroffenen sagen möchtest. Irgendetwas, wo du sagst, das halte ich für wichtig, ich möchte das hier gern platzieren.
Also für Betroffene würde ich gerne sagen, dass sie stolz darauf sein können, das überlebt zu haben, dass sie starke Menschen sind, und dass sie sich nicht schuldig fühlen müssen und auch nicht schämen müssen, sondern das müssen nur die TäterInnen. Und was ich mir wünsche, wäre, dass endlich mal alle Menschen, wenn sie so etwas erleben, das Recht haben, auch direkt eine Therapie zu bekommen oder direkt eben auch eine Anlaufstelle und nicht 8 Monate warten müssen, sondern dass sich da endlich was tut, dass die Menschen Hilfe bekommen.
Ja, der letzte Punkt ist so, so wichtig. So wichtig. Hierzu kann ich vielleicht auch noch mal sagen, die Stiftung hat ja einen Zweig quasi, der sich auch genau dieser Thematik annimmt. Es gibt bei uns also die, ja, die Einzelfallhilfe und Anträge, die man bei uns stellen kann. Dazu findet ihr auch Informationen auf unserer Website. Schaut da gerne mal vorbei. Ja, aber das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt, dass bedarfsgerecht versorgt wird. Bist du damit einverstanden, dass ich dir eine Off-Topic-Frage stelle, Julina?
Ja,
Okay.
bin gespannt.
Dann werde ich sie mal kurz raussuchen. Okay. Oh, sind beides wirklich schöne Fragen. Wenn du einen Allwissenden treffen würdest und dieser würde sich bereit erklären, dir genau eine Frage zu beantworten, welche Frage würdest du stellen?
Was müsste ich tun, um das schönste Leben leben zu können?
Oh.
Glaube ich.
Ich glaube, ich hätte
Ja,
auch so was Ähnliches gestellt.
weil das Ding ist halt, erst habe ich so überlegt, fragt man jetzt, waren wir, keine Ahnung, so Sachen, Daten oder so. Aber ich glaube, ich will gar nichts wissen, sondern eher vielleicht, was müsste ich tun, um etwas zu erreichen?
Ja, meine Frage wäre so ähnlich gewesen. Ich glaube, ich würde fragen, was muss ich tun, um die Welt irgendwie maßgeblich nachhaltig zu verbessern. Was könnte ich, kleiner Mensch, tun? Danke für die
Ja.
Antwort.
Ja, genau. Tolle Frage.
Liebe Lena, ich bedanke mich von Herzen für, ich habe das Gefühl, wir haben irgendwie, eigentlich habe ich das Gefühl, ich brauche noch 3 Stunden mit dir. Vielleicht ergibt es sich, dass wir beide nochmal miteinander sprechen. Ich bedanke mich von Herzen für deine Offenheit, dass du mit mir gesprochen hast, dass du mir einen Einblick in deine Geschichte gegeben hast. Ich glaube, dass viele Menschen, die uns heute zugehört haben, wieder ein bisschen mehr das Gefühl haben, dass sie sichtbar gemacht werden und dass sie nicht alleine sind und dass es eben auch darum geht, diesen Ansatz als Teil der Lösung anzubieten. Sichtbarkeit ist Teil der Lösung, ist ein wichtiger, wichtiger Punkt. Ich werde gleich erstmal dir auf Instagram folgen und freue mich wirklich, dass wir diese Folge gemacht haben. Geht gerne bei Lena auf der Instagram-Seite vorbei, lasst ein Zeichen da. Wenn ihr Fragen habt zu dieser Folge, wenn es etwas gibt im Nachgang, bitte meldet euch gerne. Bleibt aber ja respektvoll untereinander, miteinander und auch uns gegenüber. Das ist eine Regel, die ist nicht zu kippen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Liebe Lena, danke, dass du das mit mir gemacht hast.
Ich danke
Und
dir.
sehr gerne. Und dann, liebe Menschen, hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Bye-bye.